Das Besondere ist, dieser Würdige, dieser Große, das Lamm, das würdig ist, dem wurde gedacht, schon damals in der Nacht, als er geboren wurde. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass wir gemeinsam Heiligabend Gottesdienst feiern dürfen. Die Engel, sie singen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Ehre und Herrlichkeit. Ist er würdig? Er verdient die Ehre. Wo liegt die Herrlichkeit? Bei ihm liegt die Herrlichkeit. Und was für eine Zusage für uns Menschen, dass da Friede liegt. Dass da tiefer Friede liegt. Das bedeutet nicht nur politischer Friede, dass es keine Waffen mehr gibt oder keine Gewalt oder keinen Streit. Das bedeutet ein innerer Friede, eine tiefe Zufriedenheit. Friede mit den Menschen um dich herum, das tiefe Gefühl der Angekommenseins, der Angenommenheit. Friede mit den Menschen um dich herum, Friede mit Gott, wahrer Shalom. Das bringt Jesus, das ist das, was die Engel da singen, das ist das, was sie zusprechen, uns Menschen. Gott hat Friede für dich. Und ich weiß nicht, wo du jetzt hineinkommst, in welche Familiensituation, vielleicht auch in keine Familiensituation, in eine kaputte Familie, keine Familie, in Stress. Da, wo wir Platz machen, da, wo dieser Jesus kommt auf eine Welt, da verspricht er Friede, tiefen Shalom. Ein Friede, der beginnt. Diese Zusage, wir dürfen immer wieder erleben, wie Jesus kommt. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du es vielleicht schon mal bemerkt, gelernt, wie Friede in Situationen kommt, in denen du eigentlich gar keinen Frieden haben kannst und vielleicht auch willst. Da kommt Friede hinein. Was für eine Zusage an Heiligabend. Friede Gottes. Wenn ich Friede habe und so in meinem Bett liege, dann oder unter der Dusche stehe, dann fallen mir manchmal Sachen ein, die mich sehr amüsieren. Und manchmal schmunzle ich dann vor mich hin, wenn es richtig gut ist, dann lache ich laut. Und mir ist diese Woche eine Sache eingefallen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von diesem Bild. Vor ein paar Jahren in einer schönen spanischen Kirche hing dieses linke Bild an einer Säule. Es war drauf gemalt, ein Fresko an eine Säule gemalt. Und eine Rentnerin, eine spanische, hat gedacht, oh, mein Jesus, so kann ich ihn nicht lassen. Sieht doch nicht mehr schön aus. Und sie hat angefangen, das Bild zu restaurieren. Und herausgekommen ist dieses Bild. Und es war im Internet ein Aufreger. Die Leute fanden es lustig. Ich muss sagen, ich amüsiere mich sehr darüber. Weil das Internet hat gerätselt, ist es jetzt ein Affe, ist es ein Männchen, was soll es denn sein? Denn viel mit diesem Jesus hat es nicht mehr zu tun. Nur wer weiß, wie Jesus ungefähr ausgesehen hat, wie er seinen Kopf geneigt hatte, der sieht vielleicht die ein oder andere Ähnlichkeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch in so Restaurationsvideos oder wenn Gemälde restauriert werden, in alten Gemälden, da liegt ja so ein brauner Schleier drüber. Hier links sieht man das Vorher, hier rechts das Nachher. Wenn Gemälde restauriert werden, dann wird ihnen diese Schutzschicht, die man irgendwann mal ganz cool fand, die alle Bilder so braun gemacht hat, dann wird die abgemacht und dann kommen die mit so kleinen Q-Tips und massieren da sowas ein. Und das ist für Menschen, die ganz viel Stress haben, die schauen sich das abends an zum Entspannen. Und dann passiert es so und dann sieht man so in, wie so in einem Zeitraffer, wie das Bild auf einmal wieder Leben kriegt. Die Farben kommen wieder raus, alles, was unter diesem Braun ertüncht war, da ist wieder Leben drin. Da ist wieder Kraft drin. Da sieht man wieder, mit was für einer feinen Hand der Künstler gemalt hat. Da sieht man wieder das Besondere. Und das ist mein Gebet oder mein Anliegen für Weihnachten. Ich habe, oder auch nicht nur für Weihnachten, generell für unseren Glauben, weil ich habe das Gefühl, und an Weihnachten wird mir das immer am stärksten bewusst, dass wir in den 2000 vergangenen Jahren so viel auf dieses Fest und so viel draufgeladen haben. Und manchmal ist es vielleicht noch so, dass man grob erkennt, was es ist an Weihnachten. Heinz hat es erzählt, er geht in die Arbeit. Wenn du nicht weißt, dass Jesus da drunter ist, würdest du es nicht sehen. Weihnachten, wenn man Jesus ganz übermalt, kommt es zu einem Konsumfest. Aber ich glaube, dass wir und unsere Aufgabe als Kirche, als Gemeinde, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, genau das ist. Schauen, dass die Farben lebendig bleiben, damit zu leben. Und vielleicht auch die Risse hier links, die kommen, wo wir Lücken haben in unserem Glauben, wo wir Lücken haben in unserer Vernunft, wo wir Lücken haben in dem, was wir erkennen. Vielleicht diese Lücken auch auszuhalten. Und nicht zu denken, ha, mir gefällt es eigentlich besser, wenn es schön gedeckt ist. Und am Ende kommt was raus, weil ich es nicht ausgehalten habe, diese Spannung. Und diese Spannung, die finden wir auch im Weihnachtsfest. Da finden wir auch immer wieder Themen, wo wir nicht ganz wissen, ah, wie war das jetzt? Waren jetzt die Hirten im Kalten, waren die warm, macht das Sinn? Die einen sagen das, die anderen sagen das. Da liegt eine Spannung in diesem Fest. War es jetzt genau zum Jahre Null? War es drei nach, war es drei vor? Wann war die Volkszählung? Gab es sie überhaupt? Die Tradition ist nicht die Asche anbeten, sondern das Feuer weitertragen. Sagt irgendein schlauer Mann. Ich sage es nochmal. Tradition ist nicht die Asche anbeten, sondern das Feuer weitertragen. Wenn wir Weihnachten feiern, wenn wir Glauben leben, dann wollen wir an der Oberfläche kratzen und in die Tiefe schauen und sehen, was da für ein Leben drinsteckt in diesem Bild. Was an Leben drinsteckt in diesem Heiligabendfest, nicht dieses kitschige Bild, dass man schon tausendmal gehört hat und wo gar nichts mehr drin ist und was sich einfach gut macht. In diesem Moment, in diesem Ereignis, das wir feiern dürfen an Heiligabend, da ist so eine Größe und so ein Leben und so eine Schönheit und so eine Faszination. Es ist wunderschön. Und das wollen wir tun heute, ein ganz kleines Stück, bisschen kratzen an der Oberfläche und schauen, was liegt da drin. Weil es ist was ganz Besonderes, dass Jesus Mensch wurde, dass Jesus zu uns gekommen ist. Das Staunen zurückbekommen, die Botschaft dahinter erkennen. Die Weihnachtsgeschichte, sie ist eingefügt in die große Liebesgeschichte Gottes. Wir wollen einen Schritt zurücktreten und das Gesamte betrachten. Zum Beispiel in dieser Geschichte, die zu den bekanntesten Geschichten der Welt gehört und die lautet so. Ich habe sie nicht dabei, ich lese sie euch vor, ihr dürft zuhören. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt worden war. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien und so ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatte keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Er ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen liegt. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück und da sagten die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem und wir wollen sehen, was passiert ist. Und die Hirten, sie finden Jesus und Maria und Josef genauso, wie die Engel es beschrieben hatten. Ein Satz dieser Geschichte, er fiel letzten Sonntag schon und er hat mich tief berührt. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist die Botschaft, die die Hirten wohl hier erhalten haben? Und was sind Begleiterscheinungen dieser Botschaft? Und dieser Satz, er heißt: In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei den Tieren Wachen hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Die Herrlichkeit des Herrn. Ich weiß nicht, wenn du ein bisschen unterwegs bist in der Bibel, was es bedeutet, die Herrlichkeit des Herrn umgab sie. Gott und die Herrlichkeit Gottes wird so oft beschrieben mit Licht und mit Glanz und mit Schönheit und mit Pracht. Und jetzt stellt euch vor, wie es war für diese Hirten, nichts ahnend, die einen wahrscheinlich geschlafen, ich denke, dass nicht alle Wache gehalten werden haben. Und auf einmal kommt die Herrlichkeit Gottes in vollem Glanz. Herrlichkeit, der Ausdruck vom höchsten Maß an empfundener Schönheit. Herrlichkeit, schöner geht's nicht mehr. Erhabener geht's nicht mehr. Vollkommener geht's nicht mehr. Und wenn man sich dieses Wort anschaut, in Herrlichkeit, da steckt Gewicht. Gewichtigkeit. Ins Gewicht fallen ist die Wurzel im Hebräischen. Dort, wo es abgesondert ist, da wo was ins Gewicht fällt, da liegt eine göttliche Botschaft. Ich glaube, dass alle Menschen Momente von solcher Gewichtigkeit haben, wo wir merken, da passiert was Tiefes. Das ist so ein ehrlicher Moment, so ein tiefer Moment, so ein wichtiger Moment, tief in unserem Innersten, manchmal unser Gewissen, manchmal unser Herz, wo wir merken, hier ist Herrlichkeit Gottes anwesend. Vielleicht benennen wir es anders, aber ich glaube, diese Herrlichkeit Gottes, Sie dient wie als Begleiterscheinung für die Botschaft, die die Engel hinterher schieben. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, kennst du das vielleicht, du liest einen Text, du hörst ein Gebet, jemand spricht mit dir, du sitzt in einem Gottesdienst und da ist ein Gefühl von Gewichtigkeit. Das, was ich jetzt gerade erlebe, das, was ich jetzt gerade lese, das ist nicht was, was gleich wieder wegfliegt. Das hat Gewicht. Da ist Kraft dahinter. Da ist was Besonderes dahinter. Ich glaube, da liegt oft eine Botschaft Gottes dahinter und darin. Manchmal gibt es diese Situationen, wenn wir sagen, jetzt ist es richtig wichtig, wie ich mit meinem Kind umgehe. Jetzt ist es richtig wichtig, wie ich mit der Person auf dem Weihnachtsmarkt umgehe. Dass ich dir einen Langosch kaufe. Sie einlade auf was. Jetzt ist es richtig wichtig, was ich zu der Person sage, die sich mir gerade geöffnet hat. Da kann ich Gutes reinsprechen und Schlechtes reinsprechen. Da ist eine Gewichtung in dem Ganzen. Und manchmal ist diese Herrlichkeit groß und pompös, so wie bei den Hirten. Und manchmal kommt diese Herrlichkeit und dieses Gewicht und das Besondere im Besinnlichen und im Ruhigen. Und meine Bitte, mein Suchen für meine Weihnachtszeit in den nächsten Tagen, wenn es ruhiger wird, ist dieser Herrlichkeit hinterherzuhören, aufmerksam zu sein für das, was Gott Wichtiges und Gewichtiges in mein Leben hineinspricht. Und die zweite Botschaft und die eigentliche Botschaft ist die folgende. Die Engel sprechen, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Und es ist der Messias, der Herr. Euch ist ein Retter geboren worden. Das ist die Botschaft. Drei Facetten. Euch, den Hirten und darüber hinaus. Zweitens, ein Retter, jemand, der die Sünden tilgen wird. Ein Messias, auf den ihr schon so lange wartet. In Matthäus lesen wir, wie der Engel zu Maria spricht und sagt, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das ist ein Retter. Und geboren werden. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus nicht einfach mit 30 aufgetaucht ist, angefangen hat zu lehren, ein bisschen zu provozieren, sich ans Kreuz hat nageln lassen, zu sterben, aufzuerstehen und den ganzen Teil? Warum diese 30 Jahre Kind sein, Teenie sein, arbeiten, lernen, wachsen, warum Familienfeste, warum so viel wandern, warum geboren werden? Warum? Warum wurde Jesus geboren? In Hebräer 2, Vers 18 lesen wir die Antwort. Denn er selbst wurde ja durch sein Leiden auf die Probe gestellt. Deshalb kann er denen helfen, die auf die Probe gestellt werden. In Hebräer geht es ganz viel darum, dass Jesus Mensch wurde und dass er das alles durchgemacht hat, damit er den Menschen, die das auch durchmachen, nah ist. Jesus hat sich das alles angetan wegen dir und wegen mir. Du fürchtest dich, Jesus auch. Du bist Kind, Jesus war es auch. Du bist Teenie, Jesus war es auch. Du bist Jugendlicher, Jesus ist da auch durch. Vielleicht hat er sich auch gefragt, was soll ich arbeiten? Will ich den gleichen Job wie mein Papa machen? Gefällt mir das als Zimmermann und Schreiner? Du leidest, Jesus ist da auch durch. Du arbeitest, Jesus war auch arbeiten. Du hast Familie, du hast Freunde, du hast Verpflichtungen. Jesus hatte auch all das. Er kommt in Armut, er lässt sich hineingießen in dieses kleine Baby, das hilflos ist wegen dir. Damit wir lernen dürfen, damit er uns den Weg zeigt, was es heißt, Mensch zu sein. In jeder Ebene. Was es Mensch zu sein heißt, als Kind, als Erwachsener. Was es heißt, zu sterben. Was es heißt, zu leben. Was es heißt, zu dienen. Deswegen erlebte das, um es vorzuleben. Er wollte zeigen oder er hat gezeigt, so gelingt Leben. Der Retter ist gekommen, um Gemeinschaft zu schaffen. Und das hat er schon durch seine Geburt getan. Dabei waren die Hirten, soziale Unterschicht, einfache Leute, die in vielen rabbinischen Schriften, in vielen Schriften der damaligen Zeit als unrein galten. Die Leute, die als erstes Jesus gesehen haben außerhalb seiner Familie, waren die von ganz unten. Jesus ist da und will Gemeinschaft, egal wie du kommst. In einem einfachen Haus geboren, nicht in einem Palast. Gott gekommen zu den Einfachen. Uns ist ein Retter geboren. Paulus schreibt, und damit ende ich, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ein Retter ist uns geboren. Amen. Ich möchte noch beten mit uns und ihr dürft gerne aufstehen dazu. Jesus, ich danke dir, dass du arm wurdest, damit wir reich werden dürfen. Ich danke dir für dein Vorleben. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die du ermöglicht hast. Für das, was du getan hast für uns, das wir nicht begreifen dürfen. Jesus, ich danke dir für das Vorleben und ich bete, dass es ja, Leben in uns hervorbringt, dass wir kratzen dürfen und wühlen dürfen in der Schönheit, die du zu uns gebracht hast. Und dass wir ja, wie Stufe tiefer und tiefer gehen dürfen, wenn wir über dich, dein Leben, deine Geburt, deinen Tod, deine Auferstehung nachdenken dürfen und über dein Wiederkommen. Danke, Vater, danke Jesus, danke Heiliger Geist für das.